Diese Folge wird unterstützt von Komoot, die App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Outdoor-Community inspirieren und plane dein eigenes Mountainbike-Abenteuer mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Tour bekommst du mit Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich führe euch wie immer durch diese Folge von Alles ist fahrbar. Und in unserer heutigen Episode geht es um das Thema Bikepacking. Bikepacking liegt schwer im Trend. Es ist eine moderne Form des Trekkings quasi. Und dazu habe ich heute den Hermann Meyer in der Leitung, zugeschaltet aus Garmisch, glaube ich.
Ja, genau.
Und hallo Hermann. Und du erzählst uns was über Bikepacking. Warum ist das für dich ein großes Thema eigentlich?
Du, ich bin leidenschaftlicher Radfahrer und verdiene seit einigen Jahren mein Geld mit Radeln und früher leistungssportorientiert im Straßenradsport und war dann immer eher schneller und ohne Gepäck unterwegs und jetzt habe ich eigentlich den Reiz daran gefunden, auch mit mehr Gepäck unterwegs zu sein und auch mal mehrere Tage und einfach mal rauszukommen und was Neues zu erleben. Und deswegen habe ich mich jetzt schon länger mit dem Thema Bikepacking beschäftigt und ich finde es sehr reizvoll, einfach neue Regionen auf eine andere Art und Weise zu entdecken und nicht unbedingt, wie soll man sagen, im Pauschaltourismus unterwegs zu sein.
Erklär doch mal unseren Zuhörern, die jetzt gar nicht wissen, was Bikepacking überhaupt ist. Was ist denn der Unterschied zum normalen Trekkingradfahren? Also ich zum Beispiel, ich habe angefangen, als Student habe ich irgendwie in einer Fahrradwerkstatt gearbeitet, um mir mein erstes Rad zusammenzusparen. Das war dann ein klassisches Trekkingrad mit Gepäckträgern und entsprechenden Packtaschen, wo man alles reinstopfen konnte. Was ist bei Bikepacking jetzt so anders?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die kann ich ehrlich gesagt auch so nicht genau beantworten. Ich glaube, das ist so jetzt parallel für die Mountainbike-Zuhörer, ist das so die Frage, fahre ich Enduro oder gehe ich Mountainbiken? Also ich glaube, das ist eine persönliche Definitionsfrage. Für mich persönlich klingt Trekking nicht so sexy wie Bikepacking. Und wenn du jetzt von deinem Radl redest mit Gepäckträgern und Packtaschen dran, dann ist das ja auch eher ein, sagen wir mal, entschleunigtes Fortkommen, eher ein Radreisen. Und ich persönlich finde, Bikepacking ist eher was, also für mich ist das eher was Schnelleres. Also ich versuche, den Fahrspaß dabei aufzuhalten und es geht mir weniger um die Reise von A nach B zu kommen, sondern das Raderlebnis und auch das eher, ja, trail-orientierte Mountainbiken zum Beispiel, steht da im Vordergrund.
Da grätsche ich dann kurz ein, weil du hast es ja gerade gesagt, also Mountainbiken, Trekkingrad ist ja, wie gesagt, auch kein Mountainbike, wie man sich vorstellen kann. Ich wollte jetzt eigentlich von darauf abheben, dass die Art der Befestigung am Rad natürlich eine andere ist. Ja. Also man, oder zumindest vom Ursprungsgedanken, so wie ich es kennengelernt habe, ist es ja eigentlich der Gedanke, man hat ein beliebiges Sportrad, eben kein vorbereitetes Reiserad mit Gepäckträgern, Klingel, Licht und Wimpelchen, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber halt kein straßentaugliches Rad in dem Sinne, sondern man kann ein Rennrad oder ein Gravelbike oder ein Mountainbike.
Oder was
genau, man kann halt jedes Rad nehmen und dadurch, dass die Taschen nicht am Gepäckträger festgemacht werden, sondern mit einem Klettverschluss und verschiedenen Straps das gesamte Equipment ans Rad gemacht oder befestigt wird, dadurch ist man halt sehr frei in der Wahl des Rades.
Ne? Genau, absolut. Jetzt könnte man natürlich auch die Frage stellen, ist eine klassische Transalp mit eigenem Rucksack, ist es nicht auch Bikepacking? Also unterm Strich, glaube ich,
klar.
Ist unterm, es das, was, Strich, Video schon, ja, was wir schon früher immer gemacht haben. Und es ist jetzt gerade unter dem Begriff Bikepacking in aller Munde. Und das ist auch gut so. Es macht es wieder einen Aspekt, der das Radfahren interessant macht.
Genau.
Deswegen freue ich mich darüber, das zu machen.
Ich habe es halt nur so ein bisschen im Kopf, dass der, dass der Trend Bikepacking schon auch eine Form von Materialtrend ist. Das gab es ja früher jetzt nicht so, dass man in allen Formen verschiedenste Taschen hat, in die man sein Equipment reinstecken kann, die zum Teil auch sehr penibel auf die Rahmenform getuned werden können. Also wenn man irgendwie einen Dämpfer mittig im Dreieck des Rahmens hat, dass man dann auch da die entsprechende Aussparung hat und so weiter. Das ist ja schon so ein bisschen die Besonderheit an dieser Geschichte, finde ich.
Absolut. Ich glaube, für mich gehört es beim Bikepacking dazu, dass die Funktion des Rades, für das ich mich dann gerade entschieden habe, dass die beibehalten wird. Und dazu gehören halt eben die entsprechenden Taschen, dass sie jetzt zum Beispiel aerodynamischer sind. Nicht links und rechts am Gepäckträger ausladen, sondern vielleicht die Rahmentasche, das Frameback groß genug ist und die Lenkerrolle, und dass das alles ein bisschen moderner und sportlicher ist, dass ich wirklich also radeln kann, so wie ich es mir eigentlich vorstelle, und dass ich mich vor allen Dingen aufs Wesentliche reduziere. Das ist, glaube ich, das Interessante dabei.
Bleiben wir mal bei diesem neuen Trend, der so auch mit diesen Taschen, mit dieser Art der Taschen zusammenhängt. Also es gibt da ja, ich sag mal so, die drei Basis-Ausrüstungsteile sind ja das riesige Seatbag oder Satteltasche eigentlich, die unter den Sattel geklemmt wird nach wie vor, aber Ausmaße hat, die irgendwie definitiv das Schutzblech hinten, wenn man denn eins haben will, ersetzen würden.
Was sehr angenehm ist, wenn es schlecht ist.
Was sehr angenehm ist, ja. Und oben drauf ist auch noch manchmal so ein Gummizug, dann kann man eine Regenjacke drauf machen. Das Modell von Ortlieb hat sogar einen Luftablassventil, also wenn man das Teil vollgestopft hat und feststellt, okay, ich will es jetzt noch mehr komprimieren, dann kann man irgendwie ein Ventil aufmachen und das entlüften. Also hinten ist eine riesige Satteltasche drauf. Vorne am Lenker gibt es diese Rollen. Ich hab das mal versucht, bei mir an meinen Fully zu bauen. Das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Wie siehst du diese?
Also ich glaube, grundsätzlich an der Lenkerrolle führt kein Weg dran vorbei. Das ist unglaublich angenehm, wenn man da das Gepäck befestigt hat. Ein Framepack, sofern es der Dämpfer zulässt, sollte auf jeden Fall auch dabei sein. Grundsätzlich gilt es halt, je niedriger der Schwerpunkt ist, desto angenehmer ist das Fahrverhalten. Da sollte ich halt beim Packen drauf achten. Und die ausladende Satteltasche, die hat natürlich zum einen die Schutzblechfunktion, aber zum anderen passt da halt auch einfach sehr, sehr viel Material rein und ist halt auch variabel von der Größe. Das einzige Problem ist da halt die Entscheidung, fahre ich mit Teleskopstütze, ja oder nein? Und das hängt dann auch wieder ganz klar von der Ausrichtung des Bikes ab. Im Zweifel verzichte ich dann, wenn ich auf dem Mountainbike unterwegs bin, auf die Satteltasche und versuche, mein Gepäck so weit zu reduzieren, dass es mit dem kleinen Framepack, der Lenkerrolle und dann Rucksack funktioniert. Dann habe ich immer noch mehr Fahrspaß, als wenn ich jetzt die Teleskopsattelstütze, an die ich mich doch gewöhnt habe, nicht benutzen kann oder nur eingeschränkt benutzen kann.
Aber das ist, finde ich, auch so ein richtiger Knackpunkt bei diesen Taschen, dass man halt also heutzutage an jedem Bike, was letztlich modern auf den Markt kommt, sogar Cross-Country Hardtails haben mittlerweile versenkbare Sattelstützen, und in dem Moment hast du das Problem, dass du dieses große, voluminöse Taschenmonster da in dem Moment, wo du den Sattel versenken willst, immer irgendwie, also manchmal kann man es ja so 3-4 Zentimeter, dann wird das aber auch schon wieder gequetscht, oder hinten, wenn du einen Fully hast, kann es auch passieren, dass das Hinterrad die Satteltasche gerne mal touchiert. Ich hab's auch mal probiert, mein Equipment ans Rad zu bringen. Ich wäre um eine Satteltasche nicht drum gekommen, bin aber definitiv auf eine Vario-Stütze angewiesen, und finde, das ist so wirklich der Knackpunkt beim Bikepacking, weil ich bin Fully-Fahrer, ich besitze kein Hardtail. Hast du dann an einem Fully, also wenn du Bikepacking machst, fährst du Fully oder Hardtail?
Es hängt davon ab, was ich machen will. Also wie gesagt, für mich steht der Fahrspaß an erster Stelle, und ich versuche eigentlich so zu packen, dass das Radl, was ich dann wähle, die Funktion auch noch so hat, wie es dasteht. Und deswegen würde ich da versuchen, eher auf einen Rucksack zurückzugreifen. Wenn wir uns reduzieren im Gepäck, dann ist ja auch eine Transalp ganz normal möglich mit Rucksack. Also wüsste ich jetzt nicht, warum Bikepacking nicht möglich ist. Wenn ich jetzt aber auf dem Gravelbike zum Beispiel unterwegs bin oder mit dem Rennrad, dann führt kein Weg an der Satteltasche vorbei, weil es natürlich wesentlich angenehmer ist, wenn der Rücken frei ist. Aber ich gebe dir recht, das schränkt ein. Ich persönlich denke halt, wenn ich die Sattelstütze nur 3-4 Zentimeter einfahren kann, dann bringt mich das auch nicht weiter, weil meistens federt der Hinterbau ein, dann schrappt, wie du schon sagst, die Tasche am Sattel oder wahlweise die Bewegungsfreiheit nach hinten ist dann durch die Tasche auch eingeschränkt, wenn sie schräg hochgeht. Und deswegen versuche ich dann beim Mountainbike da eher drauf zu verzichten. Aber ich glaube, es hängt schwer von der Wahl der Materialien ab, die ich mitnehme.
Was ist denn da das Minimum? Also wir sprechen ja beim Bikepacking, also ich heb jetzt nicht auf Transalp oder Trekking ab, sondern so ich dachte, wir reden so ein bisschen über den Trend und da gibt's ja dann so Schlagworte wie Overnighter und die ganzen Rennen, die in Amerika ja auch sozusagen zu diesem
Selbstversorgungsrennen,
genau. Ja, Grand Divide und so Geschichten, die ja eigentlich das so ein bisschen auch ins Leben gerufen haben. Zumindest wird das ja so erzählt. Was ist denn so das Minimum, was du sagen würdest, was man mitnehmen muss? Ist wahrscheinlich wieder abhängig vom Fahrer, ne?
Genau, also die leichteste Art zu reisen ist natürlich, ich reise einfach drauf los und suche mir ein Hotel, eine feste Unterkunft und habe wirklich neben meinen Schuhen noch Flipflops und einen zweiten Satz Klamotten, wo ich abends mit zum Essen gehen kann und morgens mit zum Frühstück gehen kann. Da steht der Fahrspaß natürlich ganz oben. Ob das dann noch Bikepacking in der Art und Weise ist, das muss man sich natürlich selber dann überlegen. Und sonst, sobald ich übernachte mit diesem Overnighter, gehört auf jeden Fall ein Schlafsack dazu, eine Isomatte oder wahlweise eine kleine Hängematte, je nachdem, wo ich gerade drauf schlafen will. Erste-Hilfe-Material, Wetterschutz, ausreichend Wasser, das Handy. Wobei ich allerdings kein Freund von Handy-Navigation bin, sondern eher das Handy als Backup für irgendwelche Notruf, für Notsituationen habe. Das sollte auf jeden Fall dabei sein. Und dann irgendein Wetterschutz zum Schlafen. Also wer es auf die ganz harte Tour mag, der kann sich so einen faustgroßen Biwaksack kaufen, wiegt nichts, ist im Prinzip wie eine Rettungsdecke sozusagen nur so zusammengeschweißt, dass ich mich zur Not da auch reinlegen kann. Und sobald ich dann sage, ich hätte gern ein bisschen mehr Wetterschutz, dann wäre halt ein Tarp zum Beispiel ein angemessener Wetterschutz. Beim Zelt ist oft das Problem, dass ich, wenn ich zelte, halt im rechtlichen Graubereich bin.
Mhm. Ah, okay. Also es geht gar nicht so sehr für dich jetzt darum, wenn ich ein Zelt mitnehme, dass es irgendwie schwer ist oder noch zusätzlichen Stauraum irgendwie einnimmt, sondern das ist eine juristische Frage.
Genau, das ist das ist das Problem. Wir dürfen ja Zelten ist häufig stark eingeschränkt rechtlich, während das einfache freie draußen Schlafen, das Bivakieren sozusagen eine Notübernachtung nicht eingeschränkt ist. Und je nach Region wird da auch stark unterschieden. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Deswegen ist das Zelt dann doch eher nicht so gern gesehen. Also zumal wir jetzt ja auch im Moment sehr hohen Nutzerdruck haben. Alle Welt hat das Radeln wieder für sich entdeckt und möchte raus. Und wenn jetzt überall Zelte stehen auf freien Plätzen, wo nicht gezeltet werden sollte, dann wäre das natürlich nicht zielführend für die Außenwirkung von uns Radlern.
Ich finde auch, du hast gerade Tarp genannt. Was bitte?
Was ich persönlich finde auch, der Reiz des Overnighters ist es auch, einfach loszufahren und wirklich reduziert unterwegs zu sein. Und da kann man auch entspannt für den Einstieg losfahren, wenn wirklich gutes Wetter ist. Also das heißt, da brauche ich nicht unbedingt mein Zelt, sondern suche ich mir einen passenden Schlafsack, eine passende Isomatte, die ausreichend für die Temperaturen sind und fahre abends los, leg mich genau dahin, wo ich Lust habe und bin am nächsten Morgen wieder weg. Das ist also für mich wesentlich interessanter als das Zelten.
Deswegen. Du hattest gerade das Wort Tarp fallen lassen. Tarp, ich erläutere es mal den Zuhörern, die jetzt nicht das im Trekking-Bereich oder im Wander- und Outdoor-Bereich so firm sind. Das ist letzten Endes eine Plane, die man so spannen kann, dass sie wie ein Dach eigentlich funktioniert, ne?
Genau, da gibt's im Prinzip ist es wie eine Gewebeplane. Dann gibt es in unterschiedlichen Bauweisen von sehr schwer mit unglaublich vielen Befestigungsmöglichkeiten. bis hin zu ultraleicht, was dann ungefähr Cola-Dosen großes Packmaß hat und so gut wie gar nichts wiegt. Und das kann ich in verschiedensten Varianten aufbauen und habe so dann nochmal einen Schutz, wenn es regnet, und einen Schutz gegen Wind. Gerade Wind macht die Nacht ja doch kälter, als man denkt. Und der Vorteil ist, im Gegensatz zum Biwaksack, dass ich darunter auch sitzen kann, wenn ich es geschickt aufbaue. Das kann ich mit meinem Radl dann aufbauen. Und dann kann ich darunter noch sitzen, kochen, mich vielleicht ein bisschen entspannter hinlegen und habe nicht das Gefühl, dass ich immer, mal überspitzt gesagt, in der Tüte schlafen muss. Frische Luft kommt auch noch rein. Also von daher, das ist schon nett. Für die Pause ist es einfach angenehmer.
Jetzt habe ich irgendwie, das ist so ein bisschen persönlich bedingt, ich bin einfach jemand, der beim Übernachten unter freiem Himmel immer sofort daran denkt, dann kommen irgendwie die ganzen Blutsauger und fangen einer mir rumzuknabbern. Ist das für dich ein Thema oder legst du dich hin, morgens werden die Zecken rausgerupft und dann geht's weiter oder wie machst du das?
Natürlich. Nee, leider bin ich da auch Hypochonder. Also sobald ich an Zecken denke, fange ich an, meinen Körper abzusuchen und überall kribbelt's. Und ich finde, Zecken sind ganz unangenehme Lebewesen.
Und auch gefährlich. Ne? Also übertragen genau. Auch Krankheiten, ja. Die man nicht haben möchte.
Definitiv. Also grundsätzlich sollten wir, wenn wir draußen unterwegs sind als Biker, einen entsprechenden FSME-Impfstatus haben. Der muss auch in regelmäßigen Abständen aufgefrischt werden. Das wäre optimal. Und ja, ansonsten ein bisschen aufpassen bei der Platzwahl. Also wenn ich jetzt im Wald unterwegs bin und mich auf einen Wildwechsel lege, ist das auch nicht so zielführend. Da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass die Zecken, die auf den Wildtieren unterwegs sind, da abfallen und da dann wieder warten auf den nächsten Durchreisenden. Und wenn wir gerade der schlafende Durchreisende sind, dann ist das schlecht, oder der hockende Durchreisende oder wie auch immer. Und da müssen wir so ein bisschen aufpassen, was die Zecken anbelangt. Eine Zeckenkarte sollte dabei sein. Und grundsätzlich steigt die Chance der Borreliose-Infektion mit der Zeit, die die Zecke an meinem Körper ist. Also wenn ich die Zecke zeitnah entdecke, sauber entferne, dann sind die Chancen deutlich geringer. Deswegen gehört eine Zeckenkarte auf jeden Fall in die Ausrüstung mit dazu. Und wenn man es natürlich ganz genau haben will, dann bietet es sich an, auch dementsprechend Sprays zum Beispiel mitzunehmen, die mich vor Zecken und Mücken schützen. Da gibt es ein paar sehr wirksame Sprays, die sind dann allerdings schon in dem Bereich der Chemiekeule und das muss man sich dann überlegen, ob man es will, und wenn man das aufsprüht, dann riecht man auch schon, dass das jetzt nicht so natürlich ist und das muss man sich überlegen, aber es hängt immer von der Region ab. Ich wohne ja jetzt in Garmisch seit ein paar Jahren und ab einer gewissen Höhe werden die Zecken dann auch selten beziehungsweise sind gar nicht vorhanden, obwohl sie in den letzten Jahren deutlich an Höhe zugelegt haben. Also
ja, Klimawandel.
Home Trails denke, kriege ich da Zecken, wo ich vorher nie Zecken hatte. Und man muss aber auch sagen, es ist eine persönliche Neigung. Also es gibt Leute, die kriegen einfach keine Zecken. Die gehen durch die gleiche Wiese wie man selber und der eine hat mehr Zecken, der andere weniger. Aber ich kann nicht verstehen. Also Zecken ist immer so unangenehm, ist aber nicht so schlimm, wenn man so ein bisschen aufpasst und sich regelmäßig absucht. Und Mücken, da sollte ich natürlich auch schauen, wo ich gerade meinen Schlafplatz aufschlage.
Idealerweise neben einem Tümpel. Ja.
Genau, übernachten am Wasser ist immer schön, aber wenn ich halt am Tümpel schlafe, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich recht hoch, dass da dementsprechende Gäste unterwegs sind, die mir das Leben zur Hölle machen. Ich meine, es gibt auch so kleine, wie so Art Mini-Innenzelte mit Moskitonetz. die kann man auch mitnehmen. Die sind jetzt auch nicht so groß vom Packmaß oder zumindest dann über den Schlafsack, wenn ich da drin lege, legen. Weil allein schon dieses am Ohr kann einem selbst wenn man nicht gestochen wird, kann einem das ja schon die Nacht eher zur Hölle machen.
Aber wenn das habe ich schon öfter mal gehört, den Tipp, einfach ein Innenzelt mitnehmen ohne Außenzelt, dann ist es auch nicht so warm und schwitzig im Hochsommer. Genau. Gilt das dann auch als Zelten oder sagt dann der Förster, ja, das ist ja nicht so richtiges Zelten?
Da bin ich überfragt. Ich glaube, das kommt auf den Einzelfall an. Aber letztlich sieht man, also ich glaube, das Wichtige ist, dass man erkennt, dass es eine provisorische Lösung ist. Mhm. Und dass es eben nicht so aussieht, als ob ich da mein Nachtlager aufschlage und die nächsten 5 Tage da sein will. Also, im Bergsport ist es ja gang und gäbe, dass man irgendwo hochgeht, für eine Mehrtagestour draußen übernachtet, um dann klettern zu gehen. Dann baut man seinen Schlafplatz ab, versteckt sein Material und baut ihn abends wieder auf. Da spricht ja auch überhaupt nichts dagegen. Ich denke, solange wir alle mit ein wenig Fingerspitzengefühl unterwegs sind, ist das, glaube ich, schon, ist das alles schon machbar.
Genau. Nur haben vielleicht manche Leute auch gar nicht das Interesse, sich so mit dem rechtlichen, mit der Grauzone zu beschäftigen. Kann man jetzt Bikepacking sozusagen, gibt es da auch Routen, wo das einfach legale Plätze gibt?
Also so standard vorgefertigte Routen sind natürlich immer so die Frage, ob es dann auch dieses Abenteuer ist. Aber was auf jeden Fall
sehr. Aber für den Einstieg, also angenommen, ich habe immer nur Urlaub im Hotel gemacht und denke mir jetzt, ich möchte einfach auch mal, ich glaube, es jetzt auch gerade viele Leute irgendwie durch Urlaub in Deutschland, der gerade aus Pandemiegründen sehr populär ist, sich auch sagen, ach komm, wir machen mal ein bisschen Abenteuer, setzen uns aufs Radfahren irgendwo hin und nehmen dann vielleicht eine Route, die nicht gerade an der Autobahn entlang führt, sondern irgendwie auch schön ist und einen schönen Schlafplatz zwischendrin hat, wo man ein bisschen ruhig schlafen kann.
Es gibt seit ein paar Jahren vermehrt, auch in Deutschland immer mehr, sogenannte Trekkingplätze. Die gibt es eigentlich über Deutschland komplett verteilt. Da kommt man, wenn man bei Google Trekkingplätze eingibt, kommt man recht schnell auf verschiedene Angebote verschiedener Regionen. Wie gesagt, komplett über Deutschland verteilt. Meistens ist es so, dass man dann beim Tourismusverband einen Platz anmelden muss gegen eine geringe Gebühr von 5 Euro die Nacht, 10 Euro die Nacht. Manchmal ist es auch kostenlos. Kriegt man dann die Geokoordinaten geschickt und dann kann man dann dahin fahren. Und da sind meistens Toiletten vor Ort. Oft gibt es noch sogar Brennholz. Eine feste Feuerstelle ist da und ganz luxuriös ist dann natürlich auch, wenn es Zeltplattformen gibt, also eine Art Holzböden, auf denen dann das Zelt oder die Isomatte hingelegt werden kann, wo ich dann noch vor Feuchtigkeit von unten auch sogar bei nach mehreren Tagen Regen geschützt bin. Um diese Trekkingplätze herum lässt sich natürlich meistens auch gut mountainbiken, obwohl mir jetzt keine Region bekannt ist, die feste Bikepacking-Routen sozusagen mit Trekkingplätzen verbindet. Also ich weiß, dass mehrere Tourismusregionen gerade überlegen, da auch dann dementsprechend das Streckenangebot zu schaffen. Aber man findet in der Pfalz, im Pfälzerwald findet man sehr viele Trekkingplätze. Spessart, Frankenwald, in Schleswig-Holstein oben kann man auch schlafen. Also da gibt es deutschlandweit sehr viele gute Angebote und das sollte man wahrnehmen. Man ist halt, meistens sind die auch so klein, dass die Personenzahl da reguliert sind. Also das darf man sich nicht vorstellen wie ein großer Campingplatz. Es sind halt vielleicht mal nur 5 Leute, die da maximal schlafen dürfen. Und da darf man dann auch entspannt sein Feuer machen an der Feuerstelle und dann hat man wirklich einen legalen kurzen Abenteuerausflug. Und schöner geht's eigentlich nicht. Also ist im Moment deutlich mehr zu empfehlen als das freie draußen schlafen, weil ja doch im Moment so viele Leute unterwegs sind, dass das eigentlich die beste Variante ist. Und der Vorteil ist auch, man hat einen schönen Platz und wie soll man sagen, die menschlichen Hinterlassenschaften werden an der örtlichen Sanitäreinrichtung auch ordnungsgemäß hinterlassen und man findet nicht an den schönsten Plätzen menschliche Hinterlassenschaften mit weißem Papier noch markiert, was ja leider jetzt im Moment, also hier bei uns in der Region an den großen Seen und sowas leider sehr häufig vorkommt und auch jetzt ja viel in der Presse war.
Ah, okay, aha, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass also der wachsende Tourismusdruck auf die Region auch dazu führt, dass die Umwelt drunter leidet im Moment. Also jetzt nicht nur im Sinne von viel Frequenz und das Wild wird gestört etc., sondern auch einfach, dass Leute ihren Dreck rumliegen lassen.
Ja, leider ist es so. Ich glaube persönlich, dass der Mountainbiker da weniger zugehört, weil wir ja doch Natursportler sind und naturverbunden unterwegs sind, aber es ist schon wichtig, dass man auch darauf hinweist und dass man sich auch vorbildlich verhält. Also es gibt ja diese Organisation Leave No Trace. Ich weiß nicht, ob du davon schon was gehört hast. Die hat ja diese 7 Regeln zum Verhalten in der freien Natur aufgestellt. Und das Grundziel ist es, dass wir eigentlich da, wo wir hinkommen, den Platz wieder besser verlassen, als wir ihn vorgefunden haben. Also unsere Spuren beseitigen und vielleicht noch den Müll von unseren Vorgängern mitnehmen. Und dazu gehört natürlich auch, dass man so ein bisschen aufpasst, was die menschlichen Hinterlassenschaften angeht.
Ich habe gerade mal, während du gesprochen hast, natürlich habe ich dir zugehört, aber ich habe auch gerade mal eben auf der Seite von Komoot das Wort Bikepacking eingegeben und da kommen tatsächlich auch einige Vorschläge mit langen Routen, mit mehreren Etappen und so weiter. Also für jeden, der da mal reinschnuppern möchte, einfach die Komoot-App anwerfen und das Wort Bikepacking eingeben. Da kommt einiges. Andere Frage, und zwar, wir hatten vorhin ja schon kurz angerissen, das Bikepacking kommt ja so ein bisschen aus Amerika, wie viele Trends, die mit dem Mountainbiken zu tun haben und dort aus einer Szene von Rennen, die unter dem Gedanken des Selbstversorgertums stehen. Also man nimmt quasi alles, was man braucht, bringt man an seinem Rad an und man kann sich zwischendurch Depots anlegen mit Nahrung auf der Rennstrecke. Aber Verpflegung darf man, glaube ich, nicht wirklich entgegennehmen. Hast du so ein Rennen auch schon mal bestritten oder?
Nein,
noch nicht. Bist du eher auf dem entspannteren Bikepacking-Trip sozusagen?
Ich würde mich eher auf der entspannteren Seite einsortieren. Ich würde es schon gern mal machen, aber jetzt gerade ist es eher so, dass ich als junger Familienvater, wenn dann eher nur kurze Auszeiten genieße.
Ja.
Und das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Nummer. Also das ist dann nicht der kurze Ausflug, das Mikroabenteuer, wo man entspannt irgendwie, wenn es dann vielleicht doch regnet, sich überlegt, nachts um 3, ach komm, ich mach das Licht an, fahr los und in 3 Stunden oder 2 Stunden bin ich doch wieder zu Hause. Dann sieht die Welt natürlich schon anders aus. Ist natürlich ein ganz, ganz interessantes Rennformat. Und, genau, also da gibt's ja einige Angebote, aber ich glaube, meine persönliche Zeit, wo ich Rennen gefahren bin, die ist vorbei. Also.
Aber genau, du sagst es gerade schon, Mikroabenteuer ist ja auch so ein Schlagwort, das mit dem Thema Bikepacking zu tun hat. Der Gedanke ist ja eigentlich, man macht einfach, also auch dieses Thema Overnighter, man macht einfach mal was total Verrücktes und um sich ein richtiges Abenteuer zu geben, fährt man einfach mal von zu Hause los bis zu einem Punkt, wo man meint, dass man dort übernachten möchte und fährt dann am nächsten Tag zurück. Und das kann auch sein, dass das nur eine Stelle ist, die 50 Kilometer entfernt ist, von mir aus auch 10 oder 30.
Vielleicht auch noch weniger, genau. Vielleicht ist es sogar nur der Hometrail, auf den man abends losfährt und dann am nächsten Morgen wieder um 10 beim Frühstück zu Hause sitzt.
Hast du das schon mal gemacht?
Ja.
Super.
Und das macht unglaublich viel Spaß. Also das ist echt schön. Ja? Gerade im Sommer, weil wenn es richtig warm ist, dann ist es natürlich schön, so eine warme Sommernacht. Und dann ist auch für so einen wirklich kurzen Overnighter ist auch noch genug Platz für die Feierabendhalbe. Und was will man mehr? Wenn man das mit guten Freunden macht, dann ist das ein Erlebnis, wo man gerne drauf zurückblickt.
Das heißt, also dadurch erweitert sich ja quasi der Garten, der Vorgarten von des eigenen Hauses irgendwie extrem. Ne? Also wenn man, was war das Nächste sozusagen? Nehmen wir jetzt mal den Garten weg, aber was war die kürzeste Distanz, die du für ein Mikroabenteuer genutzt hast, wo du auch geschlafen hast draußen?
Jetzt grob. Abgesehen vom vom Radeln war es zu Fuß, ich würde sagen 1,5 Stunden bergauf.
Ach,
Übernachtet. Sonnenaufgang, also sogar so spät erst los, also war so warm, war ein Sommertag, bin ich mit meiner Frau unterwegs gewesen, so spät erst los, schon im Dunkeln quasi losgegangen. Abends noch ein gute Nachtbier getrunken, in den Schlafsack gelegt auf die Isomatte und am nächsten Morgen aufgestanden, Sonnenaufgang geschaut. Und dann waren wir um 10 wieder zu Hause und waren noch im See schwimmen und dann war es eine perfekte Nacht. Und dann kann man sich auch wieder am nächsten Tag an den Schreibtisch setzen. Und wenn man in der Bike-Szene mal so ein bisschen rumfragt, machen das extrem viele. Aber es wird halt jetzt so als dieses Mikroabenteuer dargestellt. Hört sich natürlich immer gut an, aber das macht dann schon Spaß und vor allen Dingen ist es auch ein guter Einstieg, weil man diese kurze Strecke jetzt zur Not, wenn man feststellt, oh, der Schlafsack hat doch nicht gereicht oder ja, es ist mir zu windig, zu unangenehm, dann kann man das immer noch abbrechen und ist auch schnell wieder sozusagen in der Zivilisation. Das ist vielleicht die bessere Variante. Das kann man auch mal nutzen, um Probe zu packen. Also das Bikepacking ist ja gar nicht so leicht. Ich will ja eigentlich mein Radl das so haben, dass es funktioniert. Und wenn ich jetzt zwar die größte Tasche am Mountainbike ist wahrscheinlich die Lenkerrolle, wenn ich nicht das perfekt maßgeschneiderte Frameback habe und hinten auf die Satteltasche verzichte, dann kann ich da aber gar nicht alles Schwere reinpacken, weil das Bike dann so, wie soll man sagen, frontlastig wird. Und dann fährt es halt hinterher nicht mehr so gut. Und vor allen Dingen muss ich packen, damit ich weiß, an welche Sachen muss ich unterwegs kommen. Also es ist schön, wenn ich, wie soll man sagen, die Regenjacke perfekt platzsparend irgendwo in die letzte Lücke gepackt habe, aber wenn es dann regnet und ich sie schnell brauche, dann ist es vielleicht nicht so zielführend. Vielleicht brauche ich aber das Ladegerät.
Erstmal alles auspacken, alles wird nass.
Oder das Ladegerät fürs Handy brauche ich wahrscheinlich nicht. So, oder vielleicht nur mal, wenn ich mittags in einem Café sitze, sollte es dann mal leer gegangen sein. Oder wenn ich mehr tagesmäßig unterwegs bin. Und dann sollte ich halt, ich persönlich versuche meine Sachen so zu packen, dass ich das nach, wie soll man sagen, Nutzergruppen eingepackt habe. Also dann in die Lenkertasche kommt bei mir der Schlafsack, die Isomatte und manchmal habe ich noch so einen kleinen Schlafsack-Liner, so ein Inlay dabei. Das finde ich im Sommer ganz angenehm, wenn man dann nass geschwitzt ist. Dann habe ich so einen ganz dünnen Seideneinsatz, wie so eine Art Hüttenschlafsack. Schont den Daunenschlafsack, ist ein bisschen angenehmer auf der Haut, kann auch die Wärme vom Schlafsack nochmal erhöhen. Da habe ich halt meine Sachen, die ich zum Schlafen habe, vorne drin, die sind verhältnismäßig leicht und dann schaue ich, dass ich die anderen Sachen versuche, so geschickt zu packen, dass ich immer genau weiß, wo ich rankomme. Und, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit Packsäcken. Das ist auch ähnlich, wie du das von der Ortlieb-Satteltasche angesprochen hast, gibt es auch Packsäcke, die ich packen kann und im Gegensatz zum normalen Packsack, wo ich halt möglichst versuche, die Luft rauszudrücken, dann zuzurollen und dann ist gut, kann ich dann zusätzlich über Kompressionsriemen, ähnlich wie bei einem Schlafsack, das noch weiter komprimieren und dann geht durch eine luftdurchlässige Membran die wirklich allerletzte Luft raus und dann habe ich die Sachen kompakt und die gibt es in mehreren Farben und dann kann ich halt da in den Rucksack reingreifen oder ich kann auch vielleicht aus der Satteltasche, nehme ich dann abends nur meinen Packsack raus und lasse die Tasche am Radl oder sowas, wenn es mal schnell gehen muss oder dann kann ich das so ein bisschen besser sortieren. Ja.
Ich hatte mal so mit dem Gedanken gespielt, ich fahre gerne Fully und habe da einen voluminösen Stahlfederdämpfer. Da gibt es ja tatsächlich dann Framebacks, also Rahmentaschen, die genau solche Aussparungen haben. Die sehen dann aus wie so ein Pfeil oder so eine Rakete so ein bisschen. Ich habe da mal mit dem Gedanken gespielt, so einen Packsack zu nehmen und den dann mit entsprechenden Gummistreifen Straps, genau, die ins Rahmendreieck zu montieren. Ist das sinnvoll?
Hast du das schon mal ausprobiert? Ich mache das auch sehr gern. Ich bin ein großer Freund von diesen Packsäcken. Ich habe auch diese Straps. Ich weiß nicht, ob man Marken nennen darf bei euch.
Ich habe ja auch schon mal Ortlieb gesagt.
Ja, okay. Also die sind von C2 Summit zum Beispiel. Das sind so kleine Straps. Wie kann man sich so vorstellen, wie diese klassischen Enduro, ich mache meinen Schlauch und noch die Kartusche an den Rahmen. Also wirklich ganz leicht. Und die gibt es in unterschiedlichen Größen. Da mache ich dann halt meinen Packsack dran. Das Wichtige ist halt nur, dass der Packsack möglich, also der muss dann halt geschickt gepackt werden und geschickt gerollt werden, dass der nicht breiter als der Rahmen ist. Also es gibt ja nichts Nervtötenderes, als wenn das Bein, die Wade, das Knie bei jeder Pedalumdrehung irgendwo gegenkommt. Also da denkt man ja vielleicht die ersten 2 Kilometer, ach ja, ist nicht gut, aber geht. Und spätestens nach 5 Kilometern hält man an und stellt fest, so geht's überhaupt gar nicht. Und da muss ich dann hin und wieder, muss ich dann da auch nochmal neu rollen. Aber das ist natürlich die leichteste Variante zu reisen, möglichst. Jede Tasche ist halt einfach immer mehr Gewicht als ein kleiner Strap und ein kleiner Packsack.
Aber Jetzt wird das ja auch so ein bisschen verkauft, das Thema Bikepacking, dass man halt auch Trails damit wirklich fahren kann. Inwiefern würdest du sagen, dass das, also man kann sicherlich nicht unendlich schnell den Berg runterballern, weil man dafür einfach zu viel Gewicht am Rad hat. Aber inwiefern würdest du sagen, was ist da realistisch?
Also ich persönlich finde, wenn der Rucksack von dir nicht kategorisch ausgeschlossen wird, aus was für Gründen auch immer, also aus persönlichen Überzeugungen oder weil du einfach nicht gerne mit Rucksack fährst, solange ich einen Rucksack dabei habe und geschickt pack, habe ich die leichten Sachen am Fahrrad, dann noch meinen Rucksack und dann bin ich voll bike-tauglich. Also klar, ich würde jetzt nicht so in den Bikepark gehen, aber alpine Trails, Flowtrails, kann ich alles damit fahren, ohne Probleme. Also ich meine, was habe ich schon dabei, wenn ich unterwegs bin? Also das ist ja eigentlich gar nicht so viel, wenn ich jetzt wirklich versuche, mich zu reduzieren. Und wenn ich die Tour geschickt plane und dann vielleicht am Abend vorher oder also bevor die Nacht einbricht, vielleicht nochmal auf eine Hütte einkehre, da die Wasserflaschen auffülle und da nochmal was esse, dann kann ich auf ein paar Sachen verzichten, wenn ich die Tour geschickt geplant habe. Und dann habe ich ja wirklich oben vielleicht noch einen Campingkocher, etwas zum Kochen, Wasser dabei, das habe ich ja bei der normalen Mountainbike-Tour auch dabei, Schlafsack, Isomatte, eine wärmende Jacke, die ich vielleicht dann auch als Kopfkissen nehmen kann, wenn ich dann in den Schlafsack hüpfe und Wechselshirts und das war's. Also
das wäre genau jetzt die nächste Frage gewesen. Man ist ja nach so einer Tour dann auch gerne mal hungrig. Was ist denn da, was kann man denn mitnehmen, was einem auch nicht so viel Gewicht sozusagen an den Rücken oder ans Rad zaubert, damit man abends trotzdem gut gesättigt ist und am nächsten Tag auch weiterfahren kann?
Ja, also ich glaube, es ist, wenn man einsteigt oder Wert auf Fahrspaß legt, sollte man wirklich schauen, dass man eine Mahlzeit des Tages irgendwo fix einnimmt, die man eben nicht mitschleppen muss. Mhm. Das ist schon mal der erste Punkt, wo ich Gewicht sparen kann. Und klar, man kann natürlich diese Trockennahrung, diese Astronautennahrung, da gibt es jetzt zig Trekking-Fertiggerichte, wo ich dann nur noch das Wasser kochen muss und dann da reinfüllen kann, kann man nehmen. Das ist nicht das Problem. Im Prinzip kann ich eigentlich alles nehmen. Ich sollte aber auf die Kochzeit achten, die Kochdauer. Wenn ich wirklich was Warmes essen will, also jetzt Nudeln kochen, dann muss erst das Wasser kochen und dann je nach Nudeln brauchen die dann halt auch nochmal 5 bis 10 Minuten. Normal oder was weiß ich, bis 12 Minuten laut Verpackung. Aber wenn ich dann auf dem Berg bin, dann muss ich die Nudeln halt länger kochen, weil sich der Siedepunkt des Wassers ja verändert. Und dann bin ich da schon verdammt lange unterwegs. Und dann brauche ich ja halt dementsprechend natürlich auch viel, viel Gas. Und ich will ja eigentlich mit einer kleinen Kartusche unterwegs sein. Und ich bin ein großer Freund von Couscous zum Beispiel. Das muss ich halt einfach nur Wasser kochen und dann aufgießen, quellen lassen. Und dann habe ich schon viel dabei. Also da kann man schon viel vorbereiten. Und dann kann ich da eigentlich ganz gut essen. Also
und das geht schon genau. Gut. Und so ähnlich funktionieren ja auch diese Fertignahrungen, ne? Dass man da irgendwie eine Tüte aufreißt, dann muss man das mit heißem Wasser aufgießen, ist dann so eine Markierung dran,
genau. Man rührt mal und warten. Es gibt ja sogar genau, welche, die warten. Musst du mittlerweile gar nicht mehr aufkochen, sondern die erhitzen sich selber, also sie haben so ein Wärmepaket drin, da gibt es alle möglichen.
Ach, ja. Also wenn man sich länger
mit dem Thema beschäftigt, da gibt es die verrücktesten Geschichten. Aber ich glaube, ich persönlich glaube, wenn man da langsam startet, ist das, also wenn man jetzt nicht diese extremen Sachen macht, irgendein Rennen, wo ich meine komplette Energiezufuhr selber mitnehmen muss und nur Wasser von außen annehmen kann, dann kann man gut essen, ohne jetzt unbedingt auf diese Extremnahrung zurückzugreifen.
Und man muss aber. Also ist das dann tatsächlich?
Bitte. Wichtig ist, dass halt, wenn ich zu wenig gegessen habe, wird mein Temperaturempfinden auch in der Nacht beeinflusst. Also dann wird die Nacht wahrscheinlich kälter, wenn ich mit weniger Kohlenhydraten im Bauch in den Schlafsack hüpfe. Und deswegen sollte man schon schauen, dass man abends auch nochmal gut gegessen hat, gerade nach so einem anstrengenden Tag. Ist das schon wichtig. Aber ich hatte dich gerade unterbrochen.
Nicht schlimm. Ich wollte nur fragen, das Thema diese Selbstversorgerrennen, das ist dann tatsächlich so, dass der entsprechende Fahrer, Athlet auch nur Wasser annehmen darf und keine Nahrung?
Also es gibt auch diese Formate, Also ich weiß, beim Laufen gibt es das auf jeden Fall. Da gibt es ja die, also die sind uns da ja nochmal einen Schritt voraus, was extreme Geschichten.
Im Wortsinne, haha.
Genau, und da gibt es dann auch solche, wo du wirklich nur, also Wasser kriegst du gestellt und Energie musst du selber mitnehmen. Und wenn du das über mehrere Tage machst, dann überlegst du dir natürlich ganz genau, wie viel Gewicht du mitnimmst und wie kompakt das alles ist. Aber ich glaube, das ist nicht der Bereich Mikroabenteuer, sondern das sind dann ja schon Extremformen.
Die Leute, ja, da ist dann machen, irgendwann
die
wahrscheinlich
haben ja
auch die
eine Geschichte, bis sie dahin gekommen sind. Also keiner macht ja jetzt das als Anfang. Oder wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht.
Da wird ja wahrscheinlich dann auch schon die Grenze zum Survival wahrscheinlich überschritten, ne? Also das, weißt du bei den Rennen, ob dann, also darf man dann sozusagen Rinde essen oder Äpfel vom Baum pflücken oder?
Keine Ahnung, okay. Das kann ich dir wirklich nicht sagen, was da erlaubt ist. Also da muss man sich damit im Rennen selber beschäftigen.
Aber hast du das schon mal gemacht, dass du irgendwie in der Gegend warst, wo du irgendwie Nahrung vorgefunden hast, aber jetzt auch kein Restaurant um die Ecke war und dann hast du gesagt, okay, dann mache ich mir jetzt hier, weiß ich, dann esse ich halt zwei Äpfel und lege mich dann ins Bett oder?
Also ganz so extrem habe ich es noch nicht gemacht, aber wir waren letztens auf einem Survival-Kurs, also Zwei-Tageskurs, das war mal ganz witzig. Unser Ausbilder da, der hat andauernd irgendwas vom Boden gegessen. Und,
okay. Hat er wahrscheinlich vorher da hingelegt.
Es wirkte nicht so, genau.
Okay.
Und, ja, das war dann schon eine ziemlich extreme Geschichte. Aber auch sehr interessant, das Ganze mal zu sehen. Grundsätzlich glaube ich da, dass da viel möglich ist, aber damit muss man sich dann wirklich beschäftigen. Als er uns dann essbare Kräuter erklärt hat, da hat man dann schon schnell festgestellt, okay, da kann man auch viel daneben greifen. Also wenn man jetzt klassische Geschichte, jetzt vor ein paar Wochen Bärlauchzeit und wenn du dann da das Maiglöckchen erwischst, was relativ ähnlich oder verwechselbar aussieht von den Blättern, dann kann es schon tödlich enden. Also da wäre ich dann schon sehr vorsichtig. Aber wir haben jetzt im Sommer nochmal vor, so eine Tour zu machen, wo wir dann wirklich recht stark auf uns allein gestellt sind und dann die Energiezufuhr so planen, dass das nach Möglichkeit reichen sollte. Aber ich glaube, jetzt zu planen, dass man auf Äpfelbäume oder Ähnliches angewiesen ist, ist dann ja schon hart. Also das so extrem bin ich definitiv nicht. Ich bin da mehr in diesem Mittelding oder Wellness-Bereich unterwegs. Ich freue mich, wenn ich vermeintlich die Kontrolle habe über das, was ich tue.
Aber du hattest gesagt, also Wasser muss man immer genügend dabei haben. Wasser kann ja schon mal ein Thema werden, ne? Also Wasser wiegt, das ist einfach schwer. Wie siehst du so Wasserfilter? Hast du das schon mal ausprobiert?
Ja, also bei langen Bergtouren habe ich den auch immer dabei. Mhm. Da gibt es ja unterschiedliche Konzepte. Also es gibt ja im Prinzip drei verschiedene Arten, Wasser aufzubereiten. Also es gibt halt den Wasserfilter, einen mechanischen Filter, wo das Wasser gefiltert wird. Dann gibt es noch die Möglichkeit, mit UV-Lampen die Keime abzutöten. Und dann kann ich das auch über Tablettenform machen. Und die UV-Lampen funktionieren zum Beispiel, die sind auch sehr klein, die funktionieren aber nur bei klarem Wasser mit großer Sicherheit. Und für Bikepacking ist eigentlich das Beste, wenn ich einen Filter mit dabei habe. Also die gibt es in unterschiedlichen Größen und die kleinsten Varianten, die kann man entweder auf eine Trinkflasche aufschrauben. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Ich persönlich bevorzuge das eigentlich eher wie so eine Art Mini-Camelback. Gibt es dann 0,5 Liter, 0,8 Liter, 1 Liter und noch größer, wo ich quasi obendrauf dann, also wie eine faltbare Plastikflasche quasi oder Trinkflasche, wo ich obendrauf den Filter auffülle. Dieses Ding, den Filter schraube ich ab, halt das Ding ins Wasser, schraube den Filter drauf und drücke dann das Wasser durch diese Trinkblase indem ich da drauf drücke, in die Wasserflasche rein durch den Filter und habe dann Trinkwasser. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Geschichte. Wenn man da sicher gehen möchte. Und ansonsten sollte man natürlich so diese Grundregeln wissen. Also ich sollte möglichst aus einem fließenden Gewässer trinken. Also fließende Gewässer sind immer besser als stehende Gewässer. Und wenn wenn es schnell fließt, ist es noch besser, als wenn es langsam fließt. Und ich sollte möglichst nah an die Quelle ran. Also je höher ich bin, desto besser. Und in den Alpen muss ich natürlich auch schauen, dass kein Viehzeug drüber ist, also keine Kuhherde oder sowas. Dann kann das auch schon mal zu Magenverstimmungen führen. Mhm. Dafür sind die Filter eigentlich ganz gut, weil die da schon eine Sicherheit geben. Und vor allen Dingen reduziere ich mein Packmaß.
Oder die berühmte tote Ziege, die oben in dem Bachlauf liegt, ne? Von dem.
Genau,
von
diese klassischen Horrorszenarien.
Genau.
Also, ich meine, die muss man natürlich auch erstmal treffen, aber wenn man sie dann getroffen hat, dann möchte man das, glaube ich, auch nicht wiederholen. Und deswegen sollte man da schon aufpassen. Und ansonsten, wie bei jeder Rennradtour, wenn ich die Chance habe, Wasser aufzufüllen, mache ich das. Und, genau. Ist klar, es gibt natürlich irgendwelche Regionen, wenn ich Mehrtagestouren mache, wo ich dann wirklich abhängig bin von der Wasserversorgung. Da sollte man halt dann immer ein Backup noch dabei haben. Ich würde mal sagen, so eine volle Trinkflasche zur Sicherheit ist immer gut, wenn ich nicht weiß, wo ich das nächste Mal wieder auffüllen kann. Genau. Aber in vielen Naturparks und sowas sind ja auch Quellen eingezeichnet und auf der Karte findet man das eigentlich auch.
Karte, gutes Stichwort. Du hattest vorhin schon mal gesagt, ein Handy zum Navigieren magst du nicht so gerne. Wie würdest du denn navigieren oder wie navigierst du bei solchen Touren? Karte?
Ich bin ja eher der konservative Zeitgenosse, muss ich da sagen. Also ich bin ja auch Ausbilder für Bike Guides und Fahrtechniktrainer bei der DIMP. Da ist natürlich das Thema GPS prominent und da kommt man auch heute eigentlich gar nicht dran vorbei. Aber trotzdem finde ich es eine Karte in Papierform, je nachdem, wo ich bin, ein unverzichtbares Mittel. Weil wenn wirklich ein Unfall passiert und ich die Tour abbrechen muss, dann kann ich zwar oft auf dem Navigationsgerät rauszoomen aus der Karte, aber dann verliere ich schnell den Überblick. Und deswegen wäre es halt, also bin ich schon der Freund davon, dass eine Karte dabei ist. Aber wenn ich jetzt, das hängt immer davon ab, wenn ich ein Mikroabenteuer mache, also wenn wir es jetzt mal Mikroabenteuer nennen, ich fahre wirklich abends los oder nachmittags los und bin in Reichweite der Zivilisation, dann kann ich natürlich ganz entspannt mit dem Handy navigieren. Wenn ich jetzt allerdings irgendwie in den Alpen ausgedehnte Tour mache, dann würde ich eher aufs GPS-Gerät wirklich herkömmlich zurückgreifen, damit das Telefon dann auch im Falle eines Notfalls genutzt werden kann und nicht da dann hinterher der Akku schlapp macht. Genau, also und ansonsten gibt es da ja die verschiedensten Varianten, wie ich das planen kann. Also klassisch an der Karte selber klicken, mir Routen zusammensuchen aus irgendwelchen Büchern, Führungsmaterial, wie auch immer, Portalen, oder ich kann halt auf solche Navigations-Apps wie Komoot zurückgreifen, womit ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Also wenn ich genau weiß, was ich machen will und wo ich bin, dann ist das ja durch den Algorithmus, der dahinter steht, eigentlich sehr häufig ein Treffer bei der Tour. Wenn ich mich da so ein bisschen eingefunden habe, dann ist das eine gute Geschichte, damit zu navigieren. Das auf jeden Fall.
Und Handy, hast du ja schon gesagt, ist bei dir in der Regel aus und nur für Notfälle dann sozusagen zur Hand. Also
genau,
ich versuche dann, wenn ich unterwegs bin, ein spezielles Outdoor-Handy dann oder hast, bitte?
Ich versuche, also meine Kommunikation halt einzuschränken. Also wenn ich halt wirklich denke, ich will so ein Mikroabenteuer machen, dann versuche ich halt auch möglichst nicht andauernd zu telefonieren, sondern nehme ich mein Handy für Fotos oder habe es auf dem Flugmodus und dann reicht das. Ich habe ein ganz normales Smartphone, kein Outdoor-Handy. Das Einzige, was ich outdoor-technisch darauf habe, sind zwei Apps für Notfälle und die sollte man auch dann, also was sollte man auch drauf haben, damit man möglichst schnell seinen Standort findet und den auch mitteilen kann, wenn irgendwas passiert ist.
Genau. Ah, okay, was sind das für Apps? Wie heißen die?
Also die prominenteste App ist diese SOS EU Alp App. Das ist ein Projekt, die gab es zuerst in Tirol und mittlerweile gilt sie für Bayern, Tirol und Südtirol. Und ich kann aus der App heraus den Notruf wählen. Ich muss mich vorher, wenn ich die App runterlade, einmal registrieren und dann öffne ich im Notfall die App. Dann sagt mir die App, ich muss das GPS-Signal aktivieren. Und dann drücke ich einfach auf Notruf wählen, wähle den Notruf und die Leitstellen kriegen automatisch direkt meinen Standort zugeschickt. Also Funktioniert auch bei Verkehrsunfällen oder zu Fuß, ist jetzt nicht radspezifisch, sondern ist eine sehr gute Geschichte und macht den Notfall, also hilft einem im Notfall sehr. Genau. Die kann ich sehr empfehlen. Mhm. Ansonsten gibt es noch die Hilfe im Wald-App. Da gibt es zig Apps, mit denen ich arbeiten kann, die mir dann Rettungspunkte im Wald aufzeigt, die in meiner Nähe sind, damit ich die angeben kann beim Notruf. Und
ich
finde es halt immer in so einem Fall.
Ich finde es in so einem Fall halt immer wichtig, dass es möglichst einfach ist, ne? Weil wenn du da liegst mit einem gebrochenen Arm und dann möchtest du dich nicht durch 20 verschiedene Bildschirme klicken und dann hier geht's weiter und wollen sie wirklich dies tun und jetzt müssen sie das tun. Muss es ja eigentlich, so wie du sagst, da muss es möglichst einfach sein, am besten mit einem Daumen zu bedienen und fertig, ne?
Genau. Ja. Naja. Na klar, das Thema Notruf kann man natürlich ewig ausufern noch besprechen, aber ich glaube, also beim klassischen Bikepacking, mit dem man anfängt, sind wir doch recht nah an der Rettungskette dran. Und dann
Aber dafür machen wir vielleicht dann mal eine eigene Podcast-Folge zum Thema
Notruf und so.
Ja, ist sicherlich ein spannendes Thema. Also was würdest du, wir hatten es vorhin schon mal, Thema Testfahren, was würdest du einem Anfänger dringend raten beim Thema Bikepacking?
Ich würde mir überlegen, was ich mitnehmen will, was ich mitnehmen muss, was ich mitnehmen will. Das sind ja oft zwei verschiedene Paar Schuhe. Und dann würde ich es Probe packen. Das ist wichtig, um zu gucken, ob ich dann wirklich überhaupt alles reinkriege oder wo ich dann eventuell noch reduzieren kann oder gezwungen bin zu reduzieren. Dann würde ich auch eine kleine Runde fahren, damit ich einfach mal weiß, wie sich das anfühlt und ob ich dann die Tour überhaupt so fahren kann oder fahren möchte mit dem Gepäck, die ich mir vorgestellt habe. Und vor allen Dingen würde ich mich beschäftigen mit dem Thema Isomatte aufblasen, vielleicht ein Tarp aufspannen oder mal wirklich den, wenn ich mich für einen Biwaksack entscheide, den Biwaksack mal vorher auspacken, mal selber reinkriechen. Oder ich bin ja ein großer Freund von Hängematten zum Übernachten. Mhm. Gibt's ja auch mit sehr kleinem Packmaß. Da kommen wir nochmal auf dein Thema Viechzeug zurück. Wenn ich in der Hängematte schlafe, krabbelt, was da am Boden krabbelt, ist mir dann recht egal. Und wenn der Boden feucht ist, ist es auch sehr angenehm. Und vor allen Dingen schlafe ich einfach sehr gerne in der Hängematte. Sowas dann alles mal aufbauen, damit man später nicht das Problem hat, dass ich draußen bin und mir gedacht habe, naja, das geht ja und dann geht's am Ende doch nicht. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tarp über mein Fahrrad spannen will, weil ich auf der freien Wiese übernachte, dann wäre es auch gut, wenn ich das schon mal geübt habe. wenn dann wirklich der Wetterschutz nötig ist, dann sollte das natürlich auch zügig gehen. Genau, und dann würde ich empfehlen, von kleinen Touren zu größeren zu starten. Also wirklich so, dass man vielleicht anfangs im Bereich ist, wo ich sagen kann, okay, taugt mir nicht, ich fahre doch wieder zurück. Und dass ich es nicht unbedingt durchziehen muss.
Ich finde es immer hilfreich, wenn man sich minimalisieren muss oder will, dann auch mal jemanden drauf gucken zu lassen, der unbeteiligt ist, der dann die Frage stellen kann, muss der Teddy wirklich mit oder kannst du den auch zu Hause lassen? So nach dem Motto.
Nimmst du ihn mit?
Nein, aber auch seitdem ich diesen Hinweis bekommen habe. Nein, und Quatsch,
wie
natürlich
fühlst du dich damit?
Ja. Nee, ich bin in der Regel, bin ich dann, glaube ich, sowieso erschöpft genug, um dann auch ohne Teddybär ins Bett zu gehen. Aber nein, ich besitze auch keinen Teddybär mehr, außer aus alten Kinderzeiten.
Ja, du, ich finde, grundsätzlich muss ja jeder selber wissen, was er braucht. Und ob du jetzt den Teddy brauchst oder nicht, wenn das für dich zum Abenteuer dazugehört, ist das ja völlig in Ordnung. Und ich meine, da gibt es zig Utensilien, die man vielleicht nicht braucht, aber die das Leben angenehmer machen. Also wenn ich jetzt beispielsweise das Moskitonetz. Ja. So, wir werden die Nacht überleben, auch ohne Moskitonetz. Ja. Und aber wenn ich es dabei habe und ich für mich der Meinung bin, ich brauche das, dann ist das, finde ich, völlig in Ordnung. Es gibt so ein paar grundlegende Geschichten, die sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und der Rest, ich meine, jeder geht ja raus und will sich eine schöne Zeit machen. Und wenn ich der Meinung bin, ich stehe drauf, dass ich abends noch mein Buch lese, dann
genau, nehme das ich halt auch noch sagen.
Das Buch mit. So, dann, also das kann ja jeder machen, wie er mag. Wichtig ist nur, dass alles reinpasst und die wesentlichen Dinge nicht verloren gehen.
Bei mir ist der Teddybär ein Buch und ich habe so meine Routinen, dass ich vor dem Schlafengehen gerne nochmal eine halbe Stunde in einem Buch lese. Das muss man ja dann auch nicht unbedingt, diese Routinen ad acta legen, sondern wenn es jetzt nicht gerade ein Fernseher ist, den man mitschleppt, dann kann man das ja auch unterwegs gerne machen. Aber ich habe noch eine andere Frage, die mich interessiert, und zwar, ich teste ja die Bekleidung fürs Mountainbike-Magazin. Und in den letzten Jahren, finde ich, hat sich zumindest die Regenjacke zu so einem Allround-Utensil gemausert. Die sind immer atmungsaktiver, zum Teil sehr, sehr leicht. Ich empfehle sowieso immer Regenjacken mit Kapuze, weil wenn es wirklich regnet, braucht man eine Kapuze. Was würdest du sagen, ist die Regenjacke wirklich so ein Universaltool? Und für mich ersetzt es eigentlich fast schon die Windjacke mittlerweile auch, weil sie halt, wie gesagt, atmungsaktiver sind. Was ist so deine Erfahrung damit?
Ja, ich stimme dir da total zu. Ich persönlich finde jetzt bei Bikepacking Touren nehme ich meistens eine andere Regenjacke mit als bei normalen Biketouren. Also bei Biketouren ist mir extrem leicht wichtig und zum Beispiel auf dem Gravelbike auch mit körpernahem Schnitt. Und ich finde beim Bikepacking ist es grundsätzlich sollte eine helmkompatible Kapuze dabei sein und vor allen Dingen dürfen da auch dann mal ruhig Taschen drin sein. Wenn ich mich frei bewege, dann, also die darf ein bisschen weiter geschnitten sein, so dass ich zum Beispiel noch eine Primaloft-Jacke oder eine andere Isolationsjacke drunter ziehen kann, was ich jetzt unbedingt unter meiner Bikejacke nicht zwangsläufig kann, wenn ich die sportlichen Schnitt habe. Und da wären wir eigentlich auch schon bei meinem Universalkleidungsstück Nummer 1. Das wäre eine Isolationsjacke. Also entweder eine Daunenjacke oder eine Primaloft-Jacke. Es wird abends schon kühl, das trägt extrem zur Behaglichkeit bei. Oder morgens, wenn man aufwacht und eigentlich noch nicht aus dem Schlafsack raus will, dann ist man froh, wenn man so eine Jacke dabei hat. Und vor allen Dingen nutze ich die auch als Kopfkissen. Also ich roll die dann meistens in die Kapuze ein, nimm die mit in den Schlafsack als Kopfkissen und wenn es in der Nacht trotzdem mal kälter wird, weil der Wind pfeift oder die Nacht kälter ist als erwartet und vielleicht mein Schlafsack nicht so passt, dann kann ich zur Not auf den Komfort des Kopfkissens verzichten, muss aber meinen behaglichen Schlafsack nicht verlassen und breite die Jacke dann aus und nutze sie als Decke oder ziehe sie auch direkt an. Das ist so das eine Ding, was nicht fehlen darf für Gemütlichkeit. Und dann finde ich so ein Buff, so ein Multifunktionstuch ist auch gut. Also gerade so eine, das kann ich dann auch als Mütze anziehen im Schlafsack, damit der Kopf schön warm ist. Darauf möchte ich dann nicht verzichten. Das sind so die beiden Bekleidungsgegenstände, die ich gerne dann dabei habe und sage, das ist so für mich eine extreme Komfortsteigerung. Beim Ausrüstungsgegenstand für die Fahrräder ist es natürlich wichtig, dass man so alles Wesentliche versucht aufzuteilen, wenn man irgendwie mit dem besten Kumpel unterwegs ist, dass man da versucht zu reduzieren. Und genau, da sollte man dann auch nochmal schauen. Und ich persönlich finde, wenn ich dazu neige, wie soll man es formulieren, morgens mit einem größeren Geschäft in den Tag zu starten, und vielleicht nicht die Hütte oder eine passende Lokalität da ist, dann wäre es für die Nachwelt doch sinnvoll, wenn ich so eine kleine Schaufel dabei habe, die gibt es mittlerweile auch von diversen Trekking-Herstellern, klein verpackbar und vielleicht noch ein Feuerzeug dabei und dass ich dann meine Hinterlassenschaften auch vergrabe, weil niemand eigentlich an einem Platz kommen will, wo man genau sieht, dass der Vorgänger da schon produktiv war. Also ich bin da so ein bisschen ein gebranntes Kind. Ich war vor 2 Jahren in Norwegen und dank dieser App Park4Night findet man ja die einsamsten, besten Parkplätze mit den schönsten Seen und weiß der Geier was recht schnell. Das finden alle und man hält da an und denkt wirklich, man ist im Paradies angekommen und steigt aus und drumherum sind lauter Tretminen. Und
tritt erstmal in den Haufen.
Das ist mir zum Glück noch nicht passiert, aber ich finde, das ist wirklich absolut unangenehm und das ist völlig fehl am Platz. Das tut echt nicht Not. Und ich glaube, da sollten wir alle dran denken, dass wir da uns ordentlich verhalten.
Es gibt ja auch ein Buch dazu, ne? How to Shit in the Woods heißt das.
Ja, genau.
Ich habe es noch nicht gelesen.
Ist ein Klassiker, genau. Ja. Und ach so, und was auch noch super ist, was ich immer dabei habe, das sind so Feuchttücher. Weil, wie du ja eben schon mal sagtest, Wasser ist relativ sperrig. Und aber wenn ich den ganzen Tag auf dem Rad saß, dann hätte ich schon gern, bevor ich ins Bett gehe, so ein frisches Gefühl im Gesicht. Und da sind dann so Feuchttücher doch die platzsparende Variante. Und ersetzt dann vielleicht den halben Liter Wasser oder den Viertel Liter Wasser, den ich brauche, um mir mein Gesicht zu waschen. Und ich glaube, für das frische Gefühl ist das schon auch angenehm.
Und die aber auch immer mitnehmen, ne?
Genau, ja. Genau,
weil die sind ja wahnsinnig umweltschädlich irgendwie.
Ja, gibt auch abbaubare, aber das dauert alles lang. Also grundsätzlich eine Mülltüte sollte ich dabei haben und meinen Müll wieder mit vom Berg oder von meinem Schlafplatz wieder mit heimnehmen oder dann unterwegs an irgendwelchen entsprechenden Stellen entsorgen in irgendwelchen Mülltonnen, Mülleimern, wie auch immer. Und, das ist schon gut, wenn ich sowas dabei habe. Ja.
Wunderbar. Ja, ich glaube, du hast uns viel da über das Thema und die Faszination des Bikepackings sagen können. Vielen Dank an dich, Hermann.
Gerne.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn auf dieser Seite hier. Folgt uns über Facebook und Instagram. Kauft das Heft am Kiosk oder lasst es euch als Abo nach Hause bringen. Bleibt uns verbunden und nicht vergessen, alles ist fahrbar, auch mit einer riesigen Satteltasche. Bis dahin, bleibt gesund und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss, Hermann.
Ciao, vielen Dank.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.